Toll, dass so viele da sind. Darf ich mal fragen, wer ist denn freiwillig hier? Also nicht, weil es draußen regnet. Okay, das sind doch ein paar. Schön, dass einige Freiwillige da sind und alle anderen, die nur trocken bleiben wollen, die begrüßen wir auch ganz herzlich heute Nachmittag im Zelt. Ihr habt ja mitbekommen, ich bin ein Mensch. Das ist ja so, wenn man irgendwann zu lange an einer Universität bleibt, dann kriegt man irgendwann einen akademischen Titel, dass man auch wieder geht. Und dann habe ich so den einen oder anderen akademischen Titel bekommen. Vorher, vor einer halben Stunde, habe ich noch einen Titel bekommen. Ich muss gestehen, ich habe heute Morgen nochmal meine ganze Seminargeschichte überarbeitet, nochmal eine neue PowerPoint-Präsentation gemacht, anders als die, die ich Schwester Birgit und Schwester Wiebke schon geschickt habe. Dann komme ich eine halbe Stunde vorher in den Technikwagen mit einer neuen PowerPoint-Präsentation und dann gibt mir Schwester Birgit einen neuen Titel. Hier kommt der Stresser. Ich bin also Professor Dr. Stresser Volker Gäckle. Also schön, dass wir so flexible Schwestern haben. Einen Applaus für Schwester Wiebke und Schwester Birgit. Die sich auch stressen lassen. Großartig hier. Wir haben gestern über den Heiligen Geist gesprochen. Pfingsten, da passt das Thema. Wir wollen heute über ein Spezialthema reden, das natürlich mit dem Heiligen Geist zusammenhängt. Wie charismatisch muss der Glaube sein? Wir erleben heute eine riesige neue Bewegung in der Weltchristenheit. Es ist die dynamischste, die größte, die zahlenmäßig umfangreichste, die bedeutendste, am schnellst wachsende Bewegung der weltweiten Christenheit. Das ist die pfingstkirchlich-charismatische Bewegung. Seit 100 Jahren gibt es die Pfingstbewegung. In den 60er Jahren kam dann die charismatische Bewegung dazu in zwei oder drei verschiedenen Wellen. Und diese Bewegung hat in den letzten 100 Jahren, das kann man locker so sagen, die Weltchristenheit fundamental verändert. Da gibt es ja keine feste Mitgliedschaft, aber man schätzt in etwa, dass zwischen 600 und 800 Millionen Christen in dieser Welt der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung angehören. Man schätzt, dass etwa ein Drittel aller amerikanischen Christen zu Pfingstkirchen oder charismatischen Gemeindenkirchen gehören. Klar ist, dass der Schwerpunkt der pfingstkirchlich-charismatischen Christenheit, also ich sage das immer doppelt, die pfingstkirchliche Bewegung war die am Anfang des 20. Jahrhunderts, die charismatische Bewegung war dann die, die in den 60er, 70er Jahren begann. Da fließt viel ineinander, deshalb dieser etwas lange Begriff. Man schätzt, dass oder eindeutig ist, dass der Schwerpunkt der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung im Süden unseres Globus zu Hause ist. In Asien, Afrika und in Lateinamerika gibt es riesige, viele, viele Millionen von pfingstkirchlich-charismatischen Christen in vielen tausend Gemeinden. Die großen Impulse der Weltmission nach dem Zweiten Weltkrieg gingen von dieser Bewegung aus. Da war vieles eingeschlafen und diese Bewegung hat vieles wieder in Gang gebracht. Die Weltchristenheit wäre heute nicht denkbar, nicht vorstellbar ohne diese Bewegung. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass Papst Franziskus ganz massiv auf diese Bewegung zugeht, weil er merkt, auch seine katholische Kirche, die kann das nicht ignorieren. Wir haben als eine Bewegung, die jetzt aus dem Pietismus kommt in Württemberg, viel gelernt von dieser Bewegung. Nicht zuletzt die Lieder, die ihr hier alle singt. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Fragen, die ausgelöst worden sind. Diese Bewegung hat vielen Gemeinden einen neuen Lebensimpuls gegeben, aber manche Gemeinden auch gespalten. Diese Bewegung hat viele Christen zu einem frischen, lebendigen Christsein geführt, aber manche auch tief verwirrt und tief frustriert und tief verletzt. Diese Bewegung, die hat viele gute Impulse ins Land getragen und manche verwirrenden Impulse. Und deshalb möchte ich heute offen und ehrlich über manche Themen reden, über manche Fragen reden, weil ich glaube, dass wir nur miteinander weiterkommen, wenn wir die Probleme beim Namen packen, wenn wir sie benennen und wenn wir miteinander biblisch dann auch drüber reden. Und ich will versuchen, das heute Nachmittag so fair wie möglich zu machen. Ich bin da dann auch gern zur Diskussion bereit, wobei das in so einem Zelt mit, was weiß ich, 4000 jungen Menschen immer wieder kompliziert ist. Ihr könnt nachher auf mich zukommen oder mir auch ein Mail schreiben zu diesem Thema. Also, wir werden über manche Fragen reden heute Nachmittag. Wir werden heiße Eisen anpacken. Und wir wollen das so machen wie schon gestern, wer schon da war, im Stile von FAQs, Frequently Asked Questions. Also ein paar Fragen, die im Zusammenhang mit charismatischer Frömmigkeit, charismatischem Lebensstil immer wieder gestellt werden. Die erste Frage: Was ist das Selbstverständnis der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung? Zur Identität der Pfingstbewegung gehörte vor über 100 Jahren schon, also von Anfang an, ein ganz bestimmtes Verständnis von zwei neutestamentlichen Texten. Einmal von sogenannten Erzählung vom Pfingstwunder, Apostelgeschichte 2, und zum anderen diese drei Charismen-Kapitel, die der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 bis 14 geschrieben hat. In diesen vier Kapiteln, also Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 12 bis 14, da fanden die ersten Pfingstler ein Vorbild der Erfahrungen, die sie selber gemacht haben. Die Pfingstbewegung, die beginnt mit dem 1. Januar 1901. In Amerika gab es einen Bibelschulleiter, Charles F. Parham, und der erlebt am Neujahrstag des Jahres 1901 das, was er später als die Geisttaufe bezeichnet hat. Ihn überfällt eine Kraft, eine Macht, die ihn tief durchdringt, ein Durchströmt werden von einer Kraft, die aus ihm heraus dann das Reden in Zungen freisetzt. Der hatte einen Bibelschüler, einen schwarzen Bibelschüler namens William J. Seymour, der beobachtet, was mit seinem Bibelschulleiter abgeht, und er selber hat diese Erfahrung, bekommt dann auch diese Erfahrung, diese Gabe der Zungenrede, und er wird zu einem glühenden Evangelisten, der dann diese frühe Pfingstbewegung in ganz Amerika verbreitet. Also hier waren am Anfang Menschen, die eine Geisterfahrung gemacht haben und die diese Geisterfahrung nachher wieder in den biblischen Texten vom Pfingstwunder, Apostelgeschichte 2 und bei Paulus in diesen Charismenkapiteln wiedergefunden haben. Und ihr Eindruck war, das, was ihnen passiert ist, das ist das, was am Anfang der Gemeinde Jesu passiert ist. Und deshalb müsste jetzt die ganze Gemeinde, die ganze Christenheit Amerikas und dann auch weltweit wieder diese Erfahrungen machen, damit die Christenheit heute wieder in dieses Bild der frühen Christenheit hinein verwandelt wird, dass da wieder etwas hergestellt wird, was am Anfang war, dass das jetzt wieder in der Gegenwart hergestellt wird, dass dieses Uranliegen der Urchristenheit wieder zum Tragen kommt. Der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung geht es nicht so sehr im Blick auf Lehre um etwas Neues. Da werden nur relativ wenige neue Lehren propagiert. Es geht der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung jetzt im Verhältnis zu reformatorischen, protestantischen Kirchen um etwas Neues, um etwas Vertieftes, um etwas Intensiveres. Es geht um mehr Geist, es geht um mehr Kraft, es geht um mehr Segen, es geht um eine intensivere Frömmigkeit. Thomas Ball Barrett war der Gründer der norwegischen Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er sagte einmal, seines Erachtens sind Pfingstler in ihrem Verständnis der Erlösung Lutheraner, allein aus Glaube, in ihrem Taufverständnis Baptisten, Erwachsenentaufe, in ihrem Heiligungsverständnis Methodisten, in ihrer aggressiven Evangelisationspraxis sind sie Heilsarmisten und in ihrem Verständnis der Geistestaufe, da sind sie Original Pfingstler. Da sind sie dann durch und durch Pfingstler. Der Mittelpunkt, der Fokus, der Kristallisationspunkt pfingstkirchlich-charismatischer oder zunächst mal pfingstkirchlicher Frömmigkeit, das war ein ganz bestimmtes Verständnis der Geisttaufe. Konkret wird immer wieder diese Erfahrung wiedergegeben des Durchströmtwerdens des Körpers mit einer göttlichen Kraft, einem Ergriffenwerden von einer Kraft, die ganz sichtbar in das christliche Leben eingreift und es verändert und sich dann in Zungenrede, Ekstase, aber auch in Heilungen und Befreiungen dokumentiert und äußern kann. Von manchen dieser Erfahrungen lesen wir dann auch in Apostelgeschichte 2 und in 1. Korinther 12 bis 14. Und deshalb sind das die Schlüsseltexte dieser Bewegung. So, die nächste Frage. Wie müssen wir Apostelgeschichte 2, also Bericht vom Pfingstwunder, und 1. Korinther 12 bis 14, diese Kapitel über die Geistesgaben, verstehen? Geben die das her, was da wiedergefunden wurde? Das ist die Frage. Das Grundelement oder das Grundargument, so rum, das Grundargument vieler pfingstkirchlich charismatisch geprägter Theologen ist das. Am Anfang war die Urgemeinde eine charismatische Gemeinde und der Anspruch lautet, wir müssen heute alle wieder so werden, wie die Gemeinde es am Anfang war. Pfingstler und Charismatiker erkennen dann im Pfingstereignis die eigene Erfahrung der Gabe der Zungenrede wieder und lesen die Pfingstgeschichte dann auf ihre eigenen Erfahrungen hin. Der Geist kommt dort auf Menschen herab, die bereits vorher an Jesus Christus glauben. Die Jünger, die junge Gemeinde, es waren Leute, die ja mit Jesus unterwegs waren, die erlebt haben, wie er gelehrt und gepredigt hat, wie er gekreuzigt wurde, wie er auferstanden ist. Das waren seine Anhänger. Und dann bekommen sie sozusagen in einem zweiten Ereignis, nachdem sie schon an ihn glauben, nachdem sie ihm schon nachfolgen, nachdem sie ihm schon angehören, den Geist mitgeteilt. Und dieser Geist äußert sich dann dort an Pfingsten in der Gabe der Glossolalie, der Zungenrede, und bevollmächtigt sie dann zum christlichen Zeugnis. Entsprechend sehen klassische Pfingstler später in der charismatischen Bewegung ab den 60er Jahren, wird es nicht mehr so im Mittelpunkt gesehen. Da wird der Schwerpunkt woanders dann angesetzt. Aber der klassische Pfingstler betrachtet Apostelgeschichte 2 als eine zweite Stufe christlicher Erfahrung, ein auf die Bekehrung und auf die Taufe folgendes Heilserlebnis, nämlich diese Geisttaufe. Und diese Geisttaufe, das wird als Regel für normales Christsein bewertet. Jeder Christ muss so eine zweite, extra äußerlich wahrnehmbare Geisttaufe erleben. Nur dann ist er ein vollgültiger, ein vollkommener, ein richtiger Christ. Eine Bestätigung findet man dann in Apostelgeschichte 10 und in Apostelgeschichte 19, wo wieder die Geisttaufe mit der Zungenrede verbunden ist in diesen Texten. Die entscheidende Frage, wenn wir jetzt über diese Theorie sprechen, über diese Auslegung sprechen, ist folgende. Wir müssen beim Lesen der Bibel und vor allem beim Lesen der Apostelgeschichte zwei Dinge unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist fundamental überhaupt bei allen biblischen Texten. Die erste Frage, was war damals ein einmaliges Ereignis ohne normativen, ohne normsetzenden Charakter? Also was war einfach ein Ereignis, was damals so war, ohne dass der Evangelist oder der Autor, ohne dass Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, sagt, Leute, das muss immer so sein. Wo beschreibt er etwas, was einfach damals so war, ohne dass wir das alle nachmachen müssten? Ich will mal zwei Beispiele nennen. Die erste Gemeinde hat sich im Tempel von Jerusalem getroffen. Das war damals so. Steht nirgendwo geschrieben, dass sich alle Christen aller Zeiten im Tempel von Jerusalem treffen müssten. Geht ja auch gar nicht, das steht ja gar nicht mehr. Also das war damals ein historisches Ereignis, eine Tatsache, ohne dass alle das so machen müssten. Und war auch nachher kein Problem, als die aus dem Tempel vertrieben wurden, hat man sich halt in den Häusern getroffen. Eine andere Sache war, dass die erste Jerusalemer Gemeinde die Gütergemeinschaft praktiziert hat. Die haben alles gemeinsam gehabt, alles in einen Topf und jeder bringt so das, was er hatte, mit und man verteilt es dann. Auch das war damals eine einmalige Geschichte. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, dass alle Christen und alle Gemeinden die Güterteilung praktizieren müssten. Wird nirgendwo als grundlegend betrachtet. Also wir haben Ereignisse, die einfach so waren und so beschrieben werden, weil es damals historisch so war. Und die zweite Frage, was soll immer so sein? Es gibt natürlich Ereignisse, die einen grundlegenden Charakter haben, die für alle Gemeinden aller Generationen der Welt- und Kirchengeschichte grundlegend sind, verbindlich sind. Dazu gehört zum Beispiel das Abendmahl. Jesus sagt ihr seinen Jüngern, feiert dieses Mal, bis ich wiederkomme. Das Abendmahl ist nicht nur ein einmaliges Ereignis gewesen, sondern etwas, was alle Christen aller Zeiten immer wieder miteinander feiern, weil dort Jesus gegenwärtig ist, er sich uns schenkt in Brot und Wein. Zu welcher Gattung gehört jetzt diese Pfingstgeschichte? Gehört sie zu der ersten Kategorie eines einmaligen historischen Ereignisses oder gehört sie zur zweiten Kategorie, wonach das immer wieder so sein muss? So wie am Anfang Christen den Geist bekommen haben, so muss es immer so sein. Ich bin der Überzeugung, dass wir die Pfingstgeschichte in dem Sinne lesen müssen, dass sie tatsächlich ein einmaliger historischer Bericht ist. So war das damals am Anfang. Ich glaube nicht, dass Lukas sagen will, dass das immer so sein muss, dass das immer so geschehen muss, wie es damals am Anfang war. Dass sie nicht normgebend oder richtungsweisend verstanden werden muss. Schauen wir mal genauer hin. Das Pfingstwunder wird in der Apostelgeschichte als ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist beschrieben, der sich in einem Reden in anderen Sprachen zeigt. Apostelgeschichte 2, Vers 4, da reden die Jünger auf einmal in anderen Sprachen. Ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so klar, was das für ein Phänomen ist. Wir können nicht so einfach sagen, dass das identisch ist mit der Zungenrede, von der Paulus in 1. Korinther 14 spricht. Denn diese Sprachen, die die Jünger damals sprechen, die sie zunächst mal selber überhaupt nicht verstehen, die werden nachher von den Besuchern in Jerusalem verstanden. Es war das Pfingstfest in Jerusalem, das war eines der drei großen Pilgerfeste des Judentums. Viele tausend Pilger aus dem gesamten Mittelmeerraum waren damals in Jerusalem. Und dann kommt der Geist über die Jünger und sie fangen an, in fremden Sprachen zu reden, die sie selber nicht verstehen, die sie selber nicht können. Und plötzlich heben andere Besucher in Jerusalem den Kopf und sagen, Hanno, wo kommst du her? Also ich weiß nicht, ob ein Schwäbischer auch dabei war, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich besser verstehen. Da waren Badener und Schwaben und Hessen und Sachsen. Also zumindest waren Römer und Libyer und aus der Kyrenaika und Ägypter und was weiß ich da. Leute, die in ihren Heimatländern eine andere Sprache sprachen und die hörten auf einmal die Jünger in ihrer ureigenen Heimatsprache reden. Dieses Ereignis ist das Pfingstwunder. Jetzt ist der Punkt der, bei diesem Pfingstwunder geht es weniger um diesen Zusammenhang zwischen Geisterfüllung und Sprachengebet, sondern im Mittelpunkt steht die Tatsache, dass der Heilige Geist Verständigung ermöglicht, Kommunikation ermöglicht. Was an Pfingsten passiert, ist, dass kulturelle und sprachliche Schranken überwunden werden. Was Pfingstwunder ist im Grunde die Revision der babylonischen Sprachverwirrung. Das Pfingstwunder ist die Umkehrung der Sprachverwirrung, von der das erste Buch Mose in Kapitel 11 erzählt, vom Turmbau zu Babel, den Gott so stoppt, dass er die Sprachen dieser Bauarbeiter verwirrt. Und was an Pfingsten passiert, ist die Umkehrung dieser Sprachverwirrung. Menschen fangen an, über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg sich wieder zu verstehen. Der Geist führt Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachen zusammen. Und genau dieses Phänomen wiederholt sich in der Apostelgeschichte an entscheidenden Abschnitten. Dann, als der erste Heide zum Glauben kommt, der Cornelius in Apostelgeschichte 10. Der erste Heide, der nicht Jude war, kommt zum Glauben und das gleiche Phänomen wiederholt sich noch einmal. An diesen Schnittstellen der Missionsgeschichte ist dieses Phänomen zu beobachten. Es ist jetzt noch nicht die Absicht von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte, dass dieses Phänomen für alle Christen normativ, für alle Christen gültig ist. Das wird deutlich in Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11, da erzählt Petrus in Jerusalem, die zitieren ihn nach Jerusalem, Petrus, was ist denn da passiert und komm her und erzähl mal und was ging denn da ab. Und dann muss Petrus vortanzen in Jerusalem vor den anderen Aposteln und erzählen. Und er erzählt dann, in Apostelgeschichte 11, Vers 15, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, auf Cornelius und seine ganze Sippschaft in der Hütte da, fiel auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Petrus erkennt in diesem Ereignis im Haus des Cornelius etwas, was ihm selbst beim Pfingstwunder zusammen mit der Jerusalemer Urgemeinde widerfahren ist. Das heißt aber, bei den ganzen Ereignissen, wo vorher Menschen zum Glauben gekommen sind, wo vorher Menschen schon den Heiligen Geist bekommen haben, war das nicht unbedingt so, dass die alle auf einmal in Zungen geredet haben, sondern hier ist ein Ereignis, das eine Beziehung herstellt zum Anfangsereignis in Jerusalem. Eine neue Etappe der Heilsgeschichte beginnt mit diesem Phänomen, dass Menschen in fremden Sprachen reden. Wir sollten also diese Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, als eine Geschichte lesen, die tatsächlich viel Ähnlichkeit hat mit den Phänomenen, die heute in pfingstkirchlichen und charismatischen Gemeinden vorkommen, wo aber gar nicht die Absicht dahinter steht, eine Regel oder eine Norm vorzugeben, nach dem Motto, so muss das immer und überall sein. So kann das sein, aber so muss es nicht immer und überall sein. Ich habe gestern schon über diese drei Kapitel in 1. Korinther 12 bis 14 gesprochen und deutlich gemacht, wir müssen auch hier nicht nur fragen, was steht da, sondern warum steht es da? Warum ist Paulus ausgerechnet im 1. Korintherbrief so ausführlich über, warum redet er so ausführlich über diese Themen, während er im Römerbrief sehr kurz über Gaben spricht und während Petrus im 1. Petrusbrief noch kürzer über Gaben spricht? Und während im Römerbrief und im 1. Petrusbrief nur sehr normale Gaben erwähnt werden, wird Paulus hier sehr ausführlich und muss auch sehr ausführlich über außergewöhnliche Gaben reden. Und das hängt eben mit der Gemeinde in Korinth zusammen. Ich habe es gestern erwähnt, ich habe heute mal den Text da. 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Da erklärt Paulus den Korinthern, was er von ihnen hält. Und es ist nicht nur Gutes. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern, glaube ich, konnte nur zu euch reden wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, Hip-Babynahrung und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Paulus streitet denen nicht ab, dass sie den Heiligen Geist haben. Im gleichen Kapitel kommt später, ihr seid der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in euch wohnt. Aber er sagt, Freunde, ihr seid noch nicht richtig fit in eurem Glauben, da müsst ihr noch viel lernen. Er kann mit ihnen nur sehr oberflächlich geistlich reden. So, und jetzt muss er mit dieser Gemeinde, die viele Erfahrungen hat, die viele Geisterfahrungen erlebt hat, das in eine Ordnung bringen, was bei denen im Chaos geendet hat. Und während er in 1. Korinther 12 bis 14 ausführlich über diese Gaben spricht, geht es ihm vor allem um drei Dinge im Umgang mit diesen Gaben. Das erste, sei demütig und bescheiden im Umgang mit Gaben. Gaben sind nicht dazu da, sich zu erheben über andere Schwestern und Brüder. Gaben sind nicht dazu da, eine höhere Form von Christsein zu etablieren und zu behaupten. Gaben sind nicht dazu da, sozusagen eine Zwei-Stufen-Christenheit einzurichten. Gaben sind freie Gaben, freie Gnadengaben Gottes, die er schenkt, wem er will. Und er schenkt keinem alle und er schenkt sie völlig frei. Und wir können nicht verstehen, warum der eine die Gabe und der andere die Gabe nicht hat. Deshalb, wir bleiben demütig im Umgang mit Gaben. Ein jeder achtet den anderen höher als sich selbst, egal welche Gaben er hat und egal welche Gaben ich habe. Und das Zweite ist die Liebe. Mittendrin in diesen drei Gabenkapiteln in 1. Korinther 13 steht ein ganz fettes, dickes, tolles Kapitel über die Liebe. Wer eine Gabe hat, ist zur Liebe verpflichtet. Der ist dazu verpflichtet, diese Gabe in der Liebe zu üben und nicht in der Überhebung über andere, nicht in der Spaltung von anderen, sondern dass er den anderen durch diese Gaben liebt. Ohne Liebe ist jede Gabe nichts. Ohne Liebe ist jede Gabe vergeblich. Und dann in Kapitel 14 macht er deutlich, alle Gaben und auch die Sprachgaben sind zur Auferbauung der anderen da. Wir sollen einander Mut machen, wir sollen einander aufbauen und voranbringen mit unseren Gaben. Was Paulus unter allen Umständen vermeiden möchte, ist, dass einer durch eine bestimmte Geistesgabe einen Herrschaftsanspruch ausübt über andere, dass er sich überhebt über andere, sondern er möchte, dass Christen sich gemeinsam dienen mit den Gaben, die sie bekommen haben. Es gibt keine besseren und schlechteren Christen. Und Paulus geht es auch noch darum, dass Gott verstanden wird. Gott will verstanden werden. Und deshalb sagt er lieber fünf Worte der prophetischen Rede, also der Auslegung der Heiligen Schrift in eine aktuelle Lebenssituation hinein, lieber fünf solche Worte als 10.000 Worte im Sprachengebet, in Zungen. Ich habe es gestern erwähnt, dieses Zitat von Peter Kusmitsch: Eine Gabe ohne geistgemäße Nutzung ist verheerend. Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Das ist das Anliegen von Paulus, die rechte Nutzung, der rechte Umgang mit Gaben. Keine Angst vor Gaben, eine frohe Erwartung von Gaben, aber keine Überhebung über den anderen, keine Demütigung des Nächsten, sondern mit Demut und Bescheidenheit der Dienst am anderen in der Liebe. Das ist der Charakter, den Paulus hier für den Umgang mit Gaben den Korinthern sagen möchte. Die nächste frequently asked question: Ist der Empfang des Heiligen Geistes immer mit Zungenrede bzw. Sprachenrede verbunden? In der Apostelgeschichte gibt es ganz viele Geschichten, wo der Heilige Geist eine Rolle spielt, ganz viele Ereignisse. Und ich habe das mal jetzt in einer Liste aufgelistet. Das Verhältnis von Umkehr, Taufe und Geistempfang, das wird da sehr, sehr vielfältig erzählt in der Bibel oder in der Apostelgeschichte. Und jetzt habe ich mal so eine Tabelle, wie hier in der Apostelgeschichte die Zuordnungen sind. Da gibt es alle möglichen Konstellationen. An Pfingsten, da haben Christen, die schon in der Nachfolge Jesu standen, den Heiligen Geist empfangen mit dem Phänomen, dass sie in Sprachen gesprochen haben und erst später getauft worden sind. In der Pfingstpredigt, die dann im Anschluss an dieses Pfingstwunder kommt, da sagt dann Petrus, also hört mal her, ein jeder von euch, der kehre um, Umkehr, lasse sich taufen und dann wird er den Heiligen Geist empfangen, wobei er nicht sagt, ob das mit einem bestimmten Phänomen verbunden sein wird. Dann kommt in Apostelgeschichte 4 eine Geschichte, wo die Gemeinde ein Dankgebet spricht und nach diesem Dankgebet empfängt die Gemeinde, die vorher den Geist schon hat, noch einmal den Heiligen Geist, ohne dass in diesem Zusammenhang irgendwelche besonderen Zeichen erwähnt werden. Apostelgeschichte 8 ist die Geschichte von diesem Kämmerer aus Äthiopien. Der wird von Philippus zur Umkehr geleitet, er wird getauft und dann wird gar nichts mehr erwähnt von irgendeinem Geistempfang. Bei der Samarienmission, auch in Kapitel 8, da kehren die Samariter um, sie werden getauft, aber sie empfangen den Heiligen Geist nicht. Und dann muss erst Petrus und Johannes aus Jerusalem kommen und dann kommt der Heilige Geist auf sie, wobei auch da gar nichts erwähnt wird, ob es irgendwelche Phänomene gibt oder wie das dann abging. Paulus, der Mann, der vor Damaskus den trifft, den er eigentlich verfolgen wollte, beziehungsweise dessen Gemeinde er verfolgen wollte. Paul, den haut's vor Damaskus vom Gaul aufs Maul und dann wird er nach Damaskus gebracht und dort erfährt er dann diese Umkehr, er kommt zum Glauben, er wird dann auch getauft und er empfängt den Heiligen Geist, ohne dass da auch irgendwie was Besonderes erwähnt wird. Und erst bei dem Cornelius, Apostelgeschichte 10, da haben wir dann zunächst den Geistempfang, der kriegt den Heiligen Geist und erst dann wird er getauft. Also, was ziehen wir daraus für Schlüsse aus diesem ziemlich chaotischen Befund? Die Vielfalt der wechselseitigen Reihenfolgen und Zuordnungen von Taufe, von Umkehr, von Geistempfang, sowie auch die Zuordnung von Zungenrede und Geistempfang, die ist sehr vielfältig und die macht eines deutlich. Es geht dem Lukas in der Apostelgeschichte nicht darum, irgendein festes Schema vorzuschreiben, nachdem alle Christen in einer zweiten Stufe einen Geistempfang brauchen, sondern er beschreibt in der kompletten Vielfalt das, was damals so war, das, wie es damals sich ereignet hat, ohne dass wir bestimmte Regeln davon ableiten können. Er berichtet, wie es war, ohne Anspruch auf Verbindlichkeit, dass das immer so und so und so oder anders sein muss. Eine nächste frequently asked question, die hat dann drei Unterfragen. Welche aktuellen Kontroversen bestehen zwischen pfingstkirchlich-charismatischer Theologie und einer reformatorisch-pietistischen Theologie? Was sind denn die aktuellen Streitpunkte? Worum klopfen wir uns denn momentan in der Gegenwart in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann doch auch mal einig werden? Erste Frage, was ist Prophetie und wie gehen wir mit Prophetie um? In der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung wird Prophetie oft so verstanden, dass Menschen prophetische Eingebungen und Eindrücke im Blick auf andere Menschen haben, die ganze Gemeinde oder die gesamte Christenheit, und die dann als Offenbarung Gottes entsprechend auch weitergegeben wird. Das ist dann oft sehr spannend. In den letzten 10 Jahren gab es etwa 1000 Prophetien über Berlin. Sehr unterschiedlich, kaum einig eingetroffen. Aber das ist dann ein Phänomen, das dann sehr oft auftaucht. Man macht Prophetien und guckt mal, was passiert, ob es eintrifft oder nicht. Wie gehen wir mit Prophetie um? Wenn wir mal die ganze Geschichte biblisch angehen, dann ist eines deutlich. Prophetie ist die Verkündigung des Wortes Gottes, der Wahrheit und des Willens Gottes an Einzelne oder an mehrere Menschen. Dabei kann es sowohl um die Deutung des Wortes Gottes für die Gegenwart bzw. in eine aktuelle Situation hineingehen, als auch um die Verkündigung einer Wahrheit, die so vielleicht nicht allen offensichtlich ist. Prophetie ist im Grunde das, was bei jeder ordentlichen Predigt passiert. Prophetie ist das, was in der Seelsorge passiert, wenn einem Menschen vom Wort Gottes her die Wahrheit Gottes verkündigt wird, entweder in der Gemeinde gegenüber allen oder in der Seelsorge gegenüber einem Einzelnen. Was hier in diesen 3 Tagen in Aidlingen passiert ist, ist im Grunde biblische Prophetie. Hier gab es Bibelarbeiten, hier gab es Predigten, die Gottes Wort in die aktuelle Situation von euch hineingesprochen haben. Hier gab es Seelsorge, wo Einzelne in der Seelsorge ein Wort Gottes für sich bekommen haben. Das ist im Grunde im Vollsinn biblische Prophetie. Da handelt es sich nur sehr selten um irgendwas Übernatürliches. Da geht es nur sehr selten um Zukunftsprophetie oder um die Enthüllung irgendwelcher verborgenen Dinge, sondern es geht um die Verkündigung des Wortes Gottes in eine aktuelle gemeindliche oder individuelle Situation hinein. Gleichzeitig können und sollen wir es auch nicht ausschließen vom neutestamentlichen Zeugnis, dass Gott Menschen den Auftrag gibt, eine bestimmte individuelle oder überindividuelle allgemeine Wahrheit an bestimmte Menschen weiterzugeben. Das ist aber nicht der Normalfall, sondern der Ausnahmefall der Prophetie. Auch hier gilt die Offenbarung Gottes in Jesus Christus und das neutestamentliche Zeugnis als der Maßstab, an dem jede Prophetie geprüft werden muss. Prophetie muss biblisch immer geprüft werden. Wo prophetische Rede stattfindet, dann muss immer kritisch diskutiert werden. Nur eine Gemeinde, die kritisch diskutieren kann, kann sich prophetische Rede leisten, weil prophetische Rede immer kritisch geprüft werden muss. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament wird Prophetie sehr stark reglementiert. Im Alten Testament droht falschen Propheten die Todesstrafe, im Neuen Testament wird sie strengen Auflagen, Restriktionen, Prüfungen unterzogen. Zum Beispiel 1. Korinther 14. Diese sehr gabengeschwängerte korinthische Gemeinde, die wird von Paulus ganz, ganz streng und strikt reglementiert. Paulus sagt, wenn bei euch im Gottesdienst Propheten aufstehen, prophetisch reden, ist das okay, können sie machen, aber höchstens 2 oder 3. Da gab es wahrscheinlich 10, 15, 20, die da gern gesprochen hätten. Er sagt, 2 oder 3. Alle anderen können auch ein Wort Gottes empfangen haben, ist mir wurscht, nicht mehr als 2 oder 3. Und wenn die geredet haben, dann muss das geprüft werden. Anhand der Offenbarung Gottes im Alten Testament und anhand der Christus-Offenbarung, was Jesu Worte und was Jesu Weisungen waren, daran muss das gemessen werden, geprüft werden. Ob es der Wahrheit des Evangeliums entspricht oder widerspricht. Auffällig ist, dass sowohl im Alten wie im Neuen Testament prophetische Rede eigentlich ein sehr unspektakuläres Ereignis war. Es gibt nie eine große Prophetie-Performance, sondern es geht immer darum, dass Gottes Geist Menschen etwas offenbart aus dem Wort Gottes heraus oder dass der Geist Gottes zu Menschen etwas sagt, das dann wirklich am Wort Gottes geprüft werden muss. Und diese scharfe Eingrenzung, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, die hat natürlich gute Gründe. Das ist ja klar. Prophetische Rede hat ja immer einen ganz bestimmten Machtanspruch. Und man kann diese Macht auch missbrauchen. Wenn ich euch sagen würde, Gott hat mir offenbart, dass ihr jetzt noch 3 Tage länger hier sein solltet, dann wäre das für manche wahrscheinlich eine angenehme Prophetie, hieß gut sein, und gleichzeitig würde es den Eidlinger Schwestern doch ein paar Schweißperlen auf die Stirn treiben. Solche Prophetien haben wenig Anklang im Wort Gottes, weil da weder steht, wie lange man ein Pfingsttreffen halten muss, noch was man denn machen muss, wenn es mal zu Ende ist. Also man kann prophetische Rede Missbrauch treiben und das soll verhindert werden. Prophetische Rede kann manipulativen Charakter haben. Auch das soll verhindert werden. Deshalb diese scharfe Eingrenzung. Frequently asked question Nummer 2, die aktuell ist. Wie ist Gott und was tut Gott? Innerhalb der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung gibt es die Tendenz, alles Negative auf die Rechnung Satans zu verbuchen und alles Positive auf die Rechnung Gottes. Entsprechend haben Krankheiten, Unglücke, Naturkatastrophen und der Tod nichts mit Gott zu tun, sondern gelten als ausschließliches Werk des Satan, gegenüber dem man dann mit einer geistlichen Kampfführung zu Felde ziehen muss. Es herrscht dann die Illusion, dass man alles Leid und alles Böse als Ausdruck von etwas Satanischem bekämpfen könnte. Dem entspricht dann ein Gottesbild, nach dem Gott nichts Negatives tut, dass Gott uns nichts Negatives zumutet. Gott ist immer nur ein Gott, der uns beschützt und der uns beschenkt, der für Wohlstand, Gesundheit, für Erfolg, für Segen und für Wachstum zuständig ist. Und umgekehrt legitimiert mich dann dieses Gottesbild, dass ich als Christ auch alles Negative aus meinem Leben verdrängen darf, dass ich alles Negative ignorieren kann, weil es ja sowieso nur satanischen Ursprungs ist und den Satan, den muss ich ja nur bekämpfen. Als Christ fliehe ich dann vor diesen Dingen manchmal in eine illusionäre und schöne Scheinwelt. Biblisch gesehen muss ich aber auch bei den Dunkelheiten meines Lebens immer mit Gott rechnen. Biblisch gesehen haben auch die Dunkelheiten meines Lebens immer mit dem Gott zu tun, der mich in Jesus Christus erlöst und errettet hat, der mein Leben in Gericht und in Gnade begleitet, den ich aber immer auch im Gekreuzigten anrufen darf. Wir haben eine Reihe von Bibelstellen, die deutlich machen, dass Gott auch für die dunklen Seiten meines Lebens eine Mitverantwortung trägt, dass sie Teil seines Plans sind, dass er hier dem satanischen Gegenspieler einen Freiraum gibt, dass er handeln darf an unserem Leben, aber immer mit dem Ziel, dass wir auch durch die Dunkelheiten näher zu ihm kommen. Das ist deutlich bei Hiob. Gott lässt dem Satan bei Hiob die Freiheit, ihn zu versuchen, die Freiheit, ihn anzufechten, mit dem Ziel, dass Hiob am Ende nur noch tiefer in die Arme Gottes hineingetrieben wird. Wir haben im Amos-Buch diesen bekannten Vers, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Wir haben bei Simon Petrus in der Nacht, als Jesus verraten wurde und als Simon ihn 3-mal verleugnet hat, dieses Wort: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und jetzt würden wir doch erwarten, Mensch, Jesus, dann knall den doch mit deiner Allmachts-Pumpgun einfach ab, der darf das nicht, der muss hier raus. Nein, Jesus tut das nicht, sondern Jesus sagt, ich lasse das zu, dass der dich siebt. Ich lasse das zu, dass er euch schüttelt. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus lässt es zu, dass Satan seine Finger an seine Kinder legt, aber er bittet für sie, dass der Glaube nicht aufhört und dass er am Ende stärker ist und tiefer ist als vorher. Und in 1. Korinther 10, da schreit Paulus, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Das heißt, Gott lässt uns versuchen, aber nicht über unsere Kraft raus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und Paulus selber erlebt es, ihm ist ein Stachel ins Fleisch gegeben. Und diese passive Formulierung heißt immer, dieser Stachel ist ihm von Gott ins Fleisch gegeben. Gott selber hat es zugelassen, dass Paulus krank wird. Und dass der Satan, nämlich der Engel des Satans, ihn mit Fäusten schlagen und traktieren darf, damit er nicht hochmütig wird. Auch die Dunkelheiten unseres Lebens haben mit Gott zu tun. Sie geschehen unter seinem Willen und seiner Zulassung. Und deshalb darf ich mich auch in den Dunkelheiten an Gott wenden, der immer der Herr ist über alle Dinge und der immer souveräner Herr ist über den Satan und alles souverän im Griff haben wird, was mit meinem Leben oder dem Leben lieber Menschen passiert. Eine letzte Frage. Wer ist der Mensch und was kann der Mensch? Ich habe gerade von diesem Gottesbild gesprochen und diesem Gottesbild entspricht manchmal in der pfingstkirchlich-charismatischen Bewegung auch ein bestimmtes Menschenbild. Nämlich der Mensch ist dann der, der die geistliche Kampfführung zu üben hat, der verantwortlich ist, dass gegen Satan gekämpft wird und dass gegen Satan zu Felde gezogen wird. Dann kommen Formulierungen raus, wenn wir von ganzem Herzen glauben, dann kann Gott Wunder tun. Wir müssen glauben. Nur wenn wir richtig, aber so richtig glauben, dann bewegt sich was in unserem Jugendkreis oder in unserer Gemeinde. Und wenn wir nicht richtig glauben, ist Gott machtlos. Gott ist auf unseren Kampfeswillen angewiesen. Wenn wir wirklich ernstlich bitten, aber richtig ernstlich, dann kommt es zur Erweckung. Wenn wir nicht ernstlich sind, dann kann es nicht zur Erweckung kommen. Die bösen Mächte werden nur besiegt durch streitbare Beter, die dann Tag und Nacht und zwar 24 Stunden und 7 Tagen die Woche auf der Matte stehen und beten, beten, beten. Und wenn die Gebete ausbleiben, dann ist Gott hilflos und dann kann er nichts machen. Der Mensch wird sozusagen zum Soldaten Gottes. Und wenn die Soldaten schwach werden, dann wird Gott schwach. Und wenn die Soldaten irgendwie keinen Bock mehr haben, dann ist Gott völlig hilflos. Wir müssen es richten. Das ist eine These, die ich so biblisch nicht nachvollziehen kann. Da folge ich Martin Luther. Ihr kennt vielleicht dieses Reformationslied von Martin Luther und diesen Vers, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir können gar nichts. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Der Einzige, der wirklich eine geistliche Kampfführung führen kann, ist Jesus Christus. Wir können das nicht. Jesus muss für uns streiten. Jesus ist der, der mit seiner Allmacht für uns bittet. Jesus ist der, der uns in seinen Händen hält und der uns zum Ziel bringen wird. Wir können nicht mit dem Satan streiten, da sind wir viel zu schwach. Aber Jesus kann es. Und deshalb hängen wir uns an Jesus Christus und vertrauen darauf, dass er uns zum Ziel führt, durch alle Täler und durch alle Nächte des Lebens hindurch. Zum Schluss. Mancher wird vielleicht nicht mit den Dingen einverstanden gewesen sein, die ich ausgelegt habe. Mancher wird anderer Meinung sein. Mir geht es darum, dass wir im Gespräch, in der Diskussion, im gemeinsamen Ringen weiterkommen über diesen Fragen. Dass wir näher zueinander kommen, dass wir einmal zur vollen Einheit der Gemeinde Jesu Christi kommen. Es ist ein Gebot der Einheit, dass wir mit allen Schwestern und Brüdern die Gemeinschaft suchen. Das sollen und das wollen wir tun. Das Zweite, es ist ein Gebot der Wahrheit, dass wir über unsere Erkenntnis der Heiligen Schrift reden und ringen. Dass wir genau hinschauen, dass wir lesen, was ist wirklich Gottes Wort und was ist Gottes Wille. Und da muss man manchmal diskutieren, da muss man manchmal streiten, da muss man manchmal sich vielleicht auch die Meinung geigen. Und das Letzte, es ist ein Gebot der Hoffnung, dass wir damit rechnen, dass wir die Heilige Schrift eines Tages noch besser verstehen als heute. Das ist mein Gebet, dass Gott mich zu einem tieferen Verständnis seines Wortes führt und dass er das mit uns allen macht. Dass wir alle miteinander einmal irgendwann zu einer tiefen Einheit kommen in der Erkenntnis des Willens Gottes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch noch ein tolles Pfingsttreffen.